Wenn euer Depot gerade nicht auf einem Allzeithoch steht, dann ist da zumindest etwas nicht ganz optimal gelaufen. Aber auch ein Alltime-High bedeutet nicht zwangsläufig, dass man alles richtig gemacht hat. Mein Echtgeld-TV-Depot zum Beispiel steht mit 404.000 wieder mal auf einem Allzeithoch. Und genau deswegen fängt diese Folge nicht mit den Erfolgen an, sondern mit den Entscheidungen, die im Rückblick eben nicht so ideal waren. Konkret: ein Aktientausch und zwei Teilverkäufe, die auf Basis der heutigen Kurse besser hätten laufen können. Waren sie deshalb falsch? Nein, zumindest nicht vollständig. Demgegenüber steht mindestens eine Entscheidung, die ich ziemlich richtig getroffen habe. Von meiner inzwischen größten Einzeltitelposition verkaufe ich weiterhin kein einziges Stück. Schlusspunkt ist dann ein Unternehmen, das mir jahrelang zu teuer war und das jetzt nach einer Kurshalbierung für mich im Bereich preiswert notiert. Aus Gründen. Also, legen wir los? Legen wir los. Aber erst nach den Risikohinweisen von Christian Birrell, Chief Economist bei Scalable Capital.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und damit herzlich willkommen im Mai 2026 an einem Tag, nämlich dem 6.5., wo mein Kopf zum Bersten voll ist. Also bin im Moment ein bisschen so überwältigt von Eindrücken, was zum einen netterweise auch an euch liegt, denn so die gesamte letzte Woche wurde ich an verschiedenen Stellen mit sehr, sehr positiven, sehr zahlreichen positiven Ansprachen überhäuft, sowohl hier in Hamburg als auch vorher schon in Berlin. Also dafür an der Stelle einmal vielen Dank und genau so eine Gespräche machen Spaß, weil sie eben auch das schöne Feedback sind, dass das, was wir hier machen, eben bei euch ankommt. Und das insbesondere auch dieses Thema Umsetzung mit echtem Geld und eben nicht nur auch, aber nicht nur Gelaber, eben auch Positives. Ihr wisst, wer Entscheidungen trifft, der trifft auch manchmal fehlerhafte Entscheidungen oder zumindest kurzfristig fehlerhafte Entscheidungen. Darüber soll es heute auch gehen. Aber warum mein Kopf eben auch voll ist, ist, dass ich hier aus einem sehr, sehr kleinen Hotelzimmer in Hamburg zu euch spreche und diese Sendung aufzeichne. Und zwar deswegen, weil ich jetzt 3 Tage hier in der Stadt schon bin und davon 2 Tage auf der OMR verbracht habe. Und das war dann wirklich auch eine ganze Menge. Also Ansprachen, Keynotes, Vorträge von Carsten Wildberger, Scott Galloway, Philipp Westermeier und Roland Eisenbrand, Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, Pip Klöckner und dann eine relativ intime Runde mit so 100 Leuten, wo es ein Gespräch zwischen Boris Becker und Tom Brady gab, der danach auch nochmal auf der großen Conference-Stage war und Tom Brady, der kombinierte Messi und Ronaldo des American Football. Und wenn Messi und Ronaldo die Nummer 10 tragen, beim American Football ist es der Quarterback, der trägt zwar nicht die 10, sondern in Tom Bradys Fall die Nummer 12, aber im Grunde genommen, er hat den entscheidenden Faktor auf das Spiel. 7-maliger Gewinner des Super Bowls bei insgesamt 10 Endspielen, in denen er mit seinen Mannschaften war. Also unglaublich beeindruckend, was der Mann zu erzählen hat, auch zum Thema Motivation und so weiter. Also von daher wirklich Kopf raucht. Und nicht so richtig nebenbei passierte dann etwas, was mich an den Tagen dann schon überrascht hat, denn der Mai startet am 6. Mai mit einem Allzeithoch im Depot. Bei 404.049 Euro loggen wir hier ein. Zum einen 387.000 im Scalable Broker, dann noch 16.500 Euro auf dem Tagesgeld. Da wisst ihr ja, da buche ich dann, wenn meine Sparaufträge dann abgehen vom Geldkonto und natürlich auch, wenn irgendwelche Käufe und Verkäufe dann passieren, immer das Geld um. Momentan sieht es eben so aus, dass 16.000 die ja notwendige Liquidität darstellen und auch noch nicht ausreichende Liquidität für bis Dezember noch anstehende Käufe für das Gesundheitsaktienportfolio, was bis Dezember ja auf 45.000 Euro stehen soll, über die Einkäufe, die ich bis dahin getätigt habe. Ob es denn da steht, werden wir sehen. So, das war erstmal so das, was dann war. Und dann komme ich eben zu dem Punkt, wo ich mir mit euch mal ein paar Sachen anschauen werde, wie sie sich gerade so entwickelt haben. Tabakaktien zum Beispiel jetzt wieder bei 61.000 knapp 600 Euro. Also da ein kleiner Zugewinn. Die Gesundheitsaktien stehen jetzt bei insgesamt 24.000 Euro und das entspricht seit dem Kauf einem kleinen Rückgang von 6,5%. Das Tabakportfolio ist im Moment 48% im Plus und die DAX-Investments stehen bei 23.510 Euro, was ein Zugewinn von 24,5% seit den Käufen ist, was aber eigentlich irrelevant ist, dieses Plus, weil ja die Größe der DAX-Einzelaktien und die Positionsgröße der zusammenaddierten Positionen an DAX-Einzelaktien dann bei der letzten Umgruppierung so angepasst war, dass sie dem DAX-Stand entsprachen. So, und hier kommen wir jetzt mal in der Tat zu dem Thema Underperformance, denn im DAX performe ich mit meiner Auswahl im Moment under. Da muss man fairerweise sagen, da gehören im Moment noch ein paar Dividenden rein, aber selbst wenn die noch mit dazu kommen und ich dafür dann wieder einzelne Positionen aufgestockt habe, auf dann vermutlich 24.000 Euro, würde ich damit trotzdem hinter dem deutschen Aktienindex, der bei 24.904 Punkten zum Zeitpunkt der Aufzeichnung steht, eben zurückliegen. Also von daher 900 Euro, dann eben auch weniger und von daher muss ich da ganz offensichtlich mal ran und tue das hoffentlich im Mai, ansonsten spätestens im Juni, dass ich da die Position auch mit einem speziellen Gast nochmal durchschaue. So, das könnte ich jetzt weiter durchdeklinieren, wobei diese drei Positionen ja eigentlich der Schwerpunkt sind, der es am Anfang immer ist. Aber Fehler gibt es auch noch an einer anderen Stelle. Also grundsätzlich war es erstmal kein Fehler, die Microsoft-Aktie zu kaufen. Diese hat sich seit meinem Kauf um 12% im letzten Monat nach oben entwickelt. Besonders bemerkenswert, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal passiert ist bei mir, dass ich die Aktie am 30.03. gekauft habe. Und das war in der Tat der niedrigste Stand, den die Microsoft-Aktie im Chart auch erreicht hat. Also ich habe bei 313,20 Euro gekauft. Für den Tag wird im Scalable-Chart 313,15 vorgesehen. Also machen wir uns mal nichts vor, viel besser ging es nicht. Hätte ich nicht am gleichen Tag auch eine andere Position verkauft, nämlich die Alphabet-Aktien. Da war es ja so, könnt ihr euch im letzten Monat nochmal angucken, dass ich die Bewertungsrelation mir so angeschaut hatte, dass eine Microsoft-Aktie auf einmal günstiger bewertet war als eine Alphabet-Aktie, die in den letzten Monaten deutlich gestiegen ist, aber die seit meinem Verkauf eben brutal stärker zugelegt hat. Ihr seht hier, wenn ihr das Video schaut, einen 3-Monats-Chart, wo ich den Startpunkt auf den 30.03. jetzt mal gelegt habe und in dieser 3-Monats-Betrachtung die Aktien dann so aussehen, dass ich bei einem aufgelaufenen Minus im Rückblick von 3 Monaten bei einem Minus von 7,7% eingestiegen bin. Das hat sich jetzt in ein Plus von 3,4% gedreht. Und bei einem Minus von 12,7% auf Basis der Kursentwicklung bei einer Alphabet ausgestiegen bin, die sich aber seitdem auf ein Plus von 24% entwickelt. Also eine sehr, sehr starke Entwicklung. Wenn man sich das Ganze in einem Monatsvergleich anguckt, wo diese eine Woche eben dann fehlt, dann ist es so, dass die Alphabet-Aktie in dem letzten Monat eben um 30% zugelegt hat, die Microsoft-Aktie in diesem Zeitraum nur um 8%. So, vor dem Hintergrund ist dieser Verkauf, den ich da getätigt habe, unter Performance-Gesichtspunkten ein Fehler oder zumindest ist er in der Nachhinein-Betrachtung 1 Monat zu früh erfolgt. Wenn ihr das anders gemacht habt, gut, wenn ihr das genauso gemacht habt, dann muss ich euch da einfach mit in mein Boot nehmen, dass ich in der Tat nicht in der Situation bin, dass ich mich darüber total ärgere, weil auf der anderen Seite habe ich eben auch diese Position in der großen Skepsisphase dann durchgehalten, da entspannt reagiert, habe im privaten Bereich eben diese Position auch gehabt, aber habe nach dieser Sendung und aufgrund dieser gemachten Feststellung auch im privaten Depot eine 1%ige Reduktion meiner Alphabet-Gewichtung vorgenommen und diese 1%ige Allokation dann in die Microsoft-Aktie gepackt, sodass ich jetzt in Microsoft, in Alphabet, in Apple, in Amazon investiert bin und ich von den Magnificent Seven eben eine ganze Reihe von Aktien im Depot habe. Aber wenn man es nur auf diesen Zeitraum reduziert, muss man einfach sagen, durch glänzende Zahlen, die Alphabet vorgelegt hat, ja, wäre es zumindest geschickter gewesen, einen Monat zu warten und dann zu einer nochmal gestiegenen Bewertung und Einschätzung von Alphabet die Aktie dann möglicherweise zu reduzieren. Den Gesamtvergleich, da kann es eben auch sein, dass ich den im Mai nochmal durchführe, wenn es um einen Blick auf die Magnificent Seven geht. Da will ich dann aber eine komplette Sendung machen und dann eben auch die anderen drei Aktien mal wieder mit reinnehmen. So, Punkt 2.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden, kurz DRIPS. Damit werden eure Ausschüttungen für alle sparplanfähigen Aktien und ETF automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier investiert. Und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseseffekt maximal mit, ganz ohne manuellen Aufwand. Einfach einmal fürs Portfolio aktiviert und zurücklehnen. Schaut euch das an in den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne. Ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und vielem mehr. Vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Eine sozusagen dritte Fehlentscheidung war der im letzten Monat vorgenommene Teilverkauf von Intel. Für mich auch wieder kein Ding, dass ich sage, es ist eine wirkliche Fehlentscheidung, aber der eine oder die andere kann es eben so sehen und dann hoffe ich, dass er und sie wenigstens die Intel-Aktie selber auch hat und nicht nur an der Seitenlinie steht und kluge Kommentare gibt. Ich hatte die Aktie am 7. April 25 gekauft, 60 Stück für damals 1026 Euro. Das entsprach damals einem Kurs von 17,50 Euro. Dieser Kauf von Intel ging zurück auf eine ein halbes Jahr zurückliegende Sendung mit Markus Koch im Oktober 24, wo er Intel als einen möglichen Krisengewinner in den Raum gestellt hat, nachdem die Aktie nochmal einen deutlichen Fall nach unten machen sollte. Dieses Tief hat die Aktie ausgebildet und ist in den Bereich, den Markus in der damaligen Sendung in den Raum gestellt hat, gefallen. Wer dem damals gefolgt ist, der ist für unter 18 Euro an die Aktie gekommen. Ich habe es zumindest gemacht, hatte die entsprechende Kauforder hinterlegt. Naja, und dann ging es eben irgendwann wieder bergauf. Und das ging so bergauf, dass bei der Umwidmung des Scalable Depots von der Bader als Depotbank hin zum neuen Scalable Broker diese Position schon 3.000 Euro wert war. Naja, und im letzten Monat war es eben so, dass ich diese erworbenen Aktien einmal in zwei Teilschritten verkauft habe. Einmal die Altposition, die Ursprungsposition, die habe ich zu 50 verkauft und gleichzeitig dann auch ein Drittel, der im April 25 gekauften Aktien, dann eben auch in dem Bereich noch mitverkauft habe, für diese 20 Aktien dann 831 Euro bekommen und war damit 2.000 Euro in der Liquidität vermögender und hatte diese Position in ein Plus gedreht. Was übrig blieb, waren 40 Aktien, die damals eben ungefähr 2.000 Euro wert waren. Naja, und ehrlicherweise hatte ich nicht unbedingt auf der Bingo-Card, dass die Aktien nach diesem satten Kursverlauf, den sie ja dann schon im April, Anfang April hinter sich hatte, nochmal einen so starken Verlauf nimmt und heute zum Zeitpunkt der Sendung bei 94 Euro steht. Und da ist dann eben in der Tat schon einiges passiert. Und das kann man auch daran ablesen, was in der aktuellen Übersicht bei dem Analyst Estimates so steht. Denn vor einem Monat war es so, dass für das Jahr 26 die Analystenerwartung bei 53 Milliarden war. Fürs Jahr 27 war sie bei knapp 58 Milliarden und fürs Jahr 28 bei 61 Milliarden. Einen Monat später sieht das Ganze so aus, dass schon für dieses Jahr jetzt 58 Milliarden erwartet werden, also die alte Schätzung für 27. Für 27 werden 64 Milliarden erwartet und für 28 eben nicht mehr 61, sondern knapp 71, 10 Milliarden mehr. Und das Ganze geht auch nicht so ganz spurlos an den Gewinnschätzungen vorbei. Für 2026, 27 und 28 waren im letzten Monat die Gewinnschätzungen bei 50 Cent, einem Dollar und einem Dollar 44. Diesen einen Monat später, an dem ich jetzt heute aufzeichne, sind die Gewinnschätzungen, nennen wir es mal, latent angepasst. 1,06 Dollar für 26, 1,50 Dollar für 27, 2,25 Dollar für 28. Also richtig heftig. Aber schon im letzten Monat hatte ich in den Raum gestellt, so dieses Thema, was ich ja jetzt ganz gerne mache, was sind eigentlich so, naja, faire Preise, preiswerte Preise oder auch ein wirklich billiger Preis für die Aktie? Und da habe ich im letzten Monat schon damit gearbeitet, dass ich mit dem Gewinn für 2028 gerechnet habe, also wirklich weit in die Zukunft, und ich eben mit einem 20er, einem 15er und einem 10er KGV gerechnet habe. Damals waren die daraus dann folgenden Kursniveaus, bei denen ich sagen würde, das ist ein okayer Preis, das ist ein preiswerter Preis, das ist ein billiger Preis, 30, 22, 50 und 14. Durch die neue Gewinnschätzung, die jetzt bei 2,25 Dollar liegt, sind diese Preise auf ein anderes Niveau gestiegen, nämlich auf 45, auf 34 und auf 22, 50, wenn ich weiterhin die 20, die 15 und die 10 als Multiplikator der Gewinne im Jahr 2028 ansetze. Also ein Zeitraum, der wirklich noch ordentlich in der Zukunft liegt und wo wir natürlich auch nicht wissen, was dann eigentlich ein Dollar so an Wert hat. 45 Dollar, 20er KGV des Gewinns für 2028. Wenn ich aber das mit den 110 Dollar vergleiche, wo die Aktie heute am, wie gesagt, 6.5. notiert, und ich sage, na gut, ein 20er KGV, was müsste denn dann der Gewinn in 2028 sein? Ja, dann ist er eben nicht bei 2,25 Dollar, sondern bei 5,50 Dollar. Also eine ganz andere Liga. Und naja, da weiß ich eben nicht so richtig, wo das Ganze herkommen soll. Aber man muss fairerweise auch sagen, möglicherweise ist da bei Intel gerade einiges intensiver im Umbruch. Man muss aber auch dazu sagen, vielleicht ist das noch gar nicht das Ende der Anpassung der Gewinnschätzung. Also vielleicht geht da auch noch einiges nach oben und vielleicht erklärt sich daher dieses Momentum, was im Moment noch gar nicht in den Gewinnschätzungen drin sein kann. Denn im Moment gibt es einfach ein paar Sachen, die neu reinkommen. Am gestrigen Dienstag stieg die Aktie um über 13% auf einen Rekordhoch, und zwar befeuert durch Berichte über frühe Gespräche mit Apple zu einer möglichen Chip-Fertigungspartnerschaft. So, damit war die Intel-Aktie natürlich der beste Wert im S&P und im Nasdaq 100. Und das geschah nach einem 100%-Anstieg im April und war dann eben auch oder ist dann eben auch für eine Intel im Moment die sechste Gewinnwoche in Folge. Zwar nicht nur so irgendwie Larifari-Gewinne, sondern richtig ordentliches Abrufen von Potenzial, das ich gar nicht für möglich erhalten habe, nach oben. So, an der einen oder anderen Stelle wird jetzt in den Raum gestellt, dass die Aktie jetzt erstmal so um die 100 Dollar auch konsolidieren sollte, also sich da festsetzen soll. und dann erstmal auf ein Aufholen der gleitenden Durchschnitte warten soll, denn die sind im Moment auf einem etwas anderen Level. Denn es zeigt sich bei einem Blick auf den 3-Jahres-Chart, was da eigentlich so alles passiert ist. Also das von Mitte 2024 bis im Grunde genommen dann auch späte Mitte 2025 die Aktie in einem Bereich von immer mal wieder unter $20 konsolidiert hat. Wir dann in der Tat Anfang April in der glücklichen Situation waren, dass wir nahe am Tiefkurs durch das hinterlegte Limit eingestiegen sind und dann die Aktie ja zum einen im Oktober, dann auch nochmal im Januar, dann im April und jetzt eben auch nochmal Anfang Mai diverse Kurssprünge veranstaltet hat und sich eben auch von der 200-Tage-Linie, die im Moment bei $41 verläuft und auch von der 38-Tage-Linie bei 63 ist, brutal entfernt hat. Also im Moment notiert Intel das mehr als 2,5-fache oberhalb dieses Durchschnitts. Und ich bin ehrlicherweise ein bisschen ratlos, wo ich jetzt eigentlich die nächste Stop-Ebene anbringen soll. Denn so richtig für gesund halte ich das nicht. Auf der anderen Seite sage ich jetzt eben auch, naja, aber jetzt der Trend nach oben ist ja nun auch frei. Ich würde es aber nicht für unbedingt erforderlich halten, also aus meiner technischen Betrachtung, dass die Aktie jetzt unbedingt bei der 100 konsolidiert, sondern selbst wenn die Aktie auf irgendwie in den Bereich von $82, $85 zurückfallen würde und da stehen bliebe, fände ich das eine sehr, sehr beachtliche Kursentwicklung. Aber vor dem Hintergrund läuft natürlich die alte Stop-Loss-Order im Moment nicht so richtig ideal weiter. Im Moment tue ich mich aber sehr, sehr schwer, da was Neues einzubringen, denn die Aktie ist so volatil, die kann eben auch mal an irgendeinem Tag auf 85 zurückfallen. Da würde ich ganz gerne jetzt erstmal eine Erholung bei der Volatilität abwarten, bevor ich da tätig werde und nehme ansonsten weitere Gewinne einfach mit. Weitere Gewinne einfach mitnehmen heißt bei der Aktie, dass ich im Moment auf Basis des offensichtlich bei 17,10 Euro liegenden Kaufkurses sage, diese 40 Aktien, die ich da noch habe und für die ich dann eben umgerechnet 685 Euro knapp bezahlt habe, die sind jetzt 3.780 Euro wert, ist schön, sind 3.000 Euro oder 450% Kursplus in knapp über einem Jahr, ist eine schöne Geschichte. Ich denke, dass ich zum nächsten Portfolio-Update dann in der Lage sein werde, da ein neues Stop-Level einzuziehen. Denn wie gesagt, so richtig geheuer kommt mir die ganze Sache nicht vor. Aber im Moment ist es mir zu heikel, da jetzt auf Kurzfrist was reinzuziehen und dann eventuell aus der Aktie ausgestoppt werden, ohne das zu wollen. Das Ganze wird im Übrigen auch dadurch unterstützt, dass bei einer Betrachtung der natürlich dann prozyklisch mit angehobenen Kursziele die Aktie ehrlicherweise auch über diese angepassten Kursziele schon hinausgeschossen ist. Also HSBC hat jetzt gerade auf $100 angehoben. Aber das ist jetzt auch schon über anderthalb Wochen her. Also von daher, die Aktie ist da eben auch schon deutlich drüber. Jefferies hatte gerade irgendwie auf $80 angehoben, blieb aber bei Holt. Holt machen wir ja auch. Also ich halte ja die Aktie. Und also von daher, da ist im Moment einfach, das ist ein klares Momentum-Play, also ein Spielen dessen, dass positive Nachrichten reinkommen und die Aktie ohnehin steigt. Und das müssen wir jetzt einfach mal sehen.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social-Media-Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Was an dieser ganzen Entwicklung so problematisch, aber auch spannend ist und auch die Herausforderung für mich deutlich macht, wie ich jetzt eigentlich mit diesem in meinen Augen komplett übertriebenen Kursanstieg umgehe, wird durch eine zweite Aktie deutlich, auf die mich der Kollege Eckert heute hingewiesen hat. als er nämlich festgestellt hat, dass Samsung Electronics ein Allzeithoch erreicht hat. Also nicht, dass mir das entgangen wäre, aber er hat nebenbei dann auch in einem anderen Tweet darauf hingewiesen, dass Samsung Electronics die erste Aktie aus Südkorea ist, in den Trillion-Dollar-Club aufgenommen wurde. Also Trillion, die deutsche Billion, also die erste koreanische Aktie, die die Billion Dollar an Marktkapitalisierung auch überschritten hat. Und das ist auch deswegen spannend, weil sich diese Aktie auch seit langer Zeit im Echtgeld-TV-Depot befindet. Irgendwann mal zwei Aktien davon eingekauft. Einmal die erste, dann irgendwann die zweite. Insgesamt investiert 1450 Euro. Und diese zwei Aktien mit einem durchschnittlichen Kaufkurs von 726 Euro, die notieren eben jetzt jede für sich bei 2800. Insgesamt also ein Plus von über 4000 Euro oder knapp an die 300% rangehen. Präzise sind es 285. Und da lohnt sich mal mit der gleichen Brille auf die Bewertungen der Samsung-Aktie zu gucken. Und weil das mit der Vorzugsaktie, die in diesem ADR abgebildet wird, immer ein bisschen drunter und drüber läuft bei Guru Focus, habe ich mal lieber die koreanische Won-Darstellung genommen, die uns, was die Numerik anbelangt, komplett ins Hirn reinbläst. Aber da müssen wir jetzt einfach mal zusammen durch. Also, Samsung Electronics in koreanischen Won, 232.500 Won, eine Aktie. Die Marktkapitalisierung ist bei, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie ich diese Zahl vorlesen soll, also bei ziemlich vielen Won, und das ist umgerechnet, 1 Billion Dollar Stand heute. Der Enterprise Value liegt bei 944 Milliarden Dollar, folglich haben die eine ordentliche Nettoliquidität von etwa 55 Milliarden. So. Die Umsätze, da ist es, glaube ich, wieder ein bisschen einfacher, wenn ich die Zahlen richtig unterstellt habe. Diese hier stehenden Werte sagen für das Jahr 26 voraus, dass der Umsatz der Aktie auf 627 Trillion Won, wenn ich das richtig umgerechnet habe, steigen soll. Viel wichtiger ist aber sind die eingeblendeten Gewinnzahlen pro Aktie. Also, der Gewinn in 25 betrug 6.500 Won. Und er wird für 2026, also fürs laufende Jahr, bei 37.500 Won erwartet, soll in 27 auf 47.800 Won steigen. Und im Jahr 28 auf 48.500. So, und damit haben wir jetzt zumindest mal Zahlen, wo ich die gleiche Art und Weise der Berechnung anstellen kann, wie für eine Intel auch. So, jetzt ist Samsung natürlich was anderes. Die stellen andere Chips her. Die stellen nebenbei auch ein paar Fernseher und Kühlschränke her. Also es ist schon ein anderes Unternehmen. Aber ehrlicherweise ist die Intel-Aktie auch mit einem verhältnismäßig geringen Multiple jetzt einfach mal so angesetzt, weil ja der Gewinn auch weit in der Zukunft liegt. Und wie gesagt, der Bargain-Preis, also da, wo ich die Aktie als billig sehen würde, ist ja in der Tat mit einem 10er KGV damals auch angegeben gewesen. Aber ihr erinnert euch, der war eben bedeutend höher. Und wenn ihr euch daran nicht mehr erinnert, so nochmal zur Erinnerung, der billige Preis auf Basis der aktualisierten Gewinnschätzung für die Intel-Aktie war 22,50 Dollar. Sie notiert bei 110. Und um diese 110 vernünftig zu rechtfertigen, müsste der 2028er Gewinn auf 11 Dollar steigen, statt der im Moment prognostizierten 2,25 Dollar und statt der im letzten Monat noch prognostizierten 1,44 Dollar. Wir gehen zurück zur Samsung-Aktie. Da ist es also so, dass die 28er-Schätzung bei 48.500 Won liegt, bei einem Kurs von 232.000 Won. Der ein oder andere wird es merken, da ist deutliches Potenzial noch nach oben eigentlich klar, wenn man die gleichen Ansätze vornimmt. Wenn ich aus ehrlichen Gründen auch immer für 2028 ein 20er KGV ansetzte, dann würde sich daraus ein Preis ergeben von, also ein, da würde sich daraus ein Kursziel ergeben für die Samsung Electronics Aktie von 970.000 Won. Das wäre eine Vervierfachung von der aktuellen Basis. Preiswert wäre sie aus meiner Sicht bei 15, das würde dann 728 sagen. Und ein Schnäppchen, als ein Schnäppchen würde ich sie bezeichnen, wenn der Kurs quasi, ja, wie soll ich das sagen, bei 485.000 Won wäre. Er notiert aber bei der Hälfte. Also irgendwie bei einem KGV 28 von 4,5 bis 5. So. Und von daher ist dann vielleicht verständlich, dass ich bei der Anlage trotz des starken Kursanstiegs im Moment auch so da sitze und sage, eigentlich ist es doch immer noch relativ günstig. Und natürlich kann diese aktuelle Nachfrage bei Samsung, insbesondere getrieben durch die Speicherchips, irgendwann sich auch wieder verändern. Aber dann leiden andere Chipwerte auch mit. Vielleicht leiden sie stärker, vielleicht leiden sie ein bisschen schwächer. Aber im Grunde genommen ist es da eben so, dass ich mich bei Betrachtung einer Samsung-Aktie im Moment noch recht wohl fühle und keine Veranlassung sehe, hier einen Verkauf durchzuführen, obwohl sie mit dem heutigen Tage in der Tat auch mein größter Depotwert, also so auch bei den Depots, die ich noch außerhalb von Scalable führe, geworden ist. Ja, also da war sie am Anfang des Jahres schon eine gute Position, aber durch den Kursanstieg in den letzten Monaten ist sie eben mit heutigem Tag zur Nummer 1 bei mir geworden und hat damit eben die Smart Broker AG überholt. Kaufen würde ich in so einer Situation selber aber auch nicht mehr. Also mir würde es schwer fallen, in der Tat, wenn ich in den Wert noch nicht investiert bin, jetzt nach so einem dynamischen Anstieg in den letzten Wochen und Monaten jetzt nochmal reinzugehen, obwohl auf Basis der aktuellen Schätzungen es eben weiterhin eine sehr, sehr preiswerte Aktie ist. Also wenn wir uns irgendwie sehen, fragt mich bitte nicht, ob man Samsung jetzt kaufen soll. Denn das ist eine Frage, die ich ohnehin nicht beantworten darf. Aber wo ich im Moment auch selber sagen würde, ich würde sie im Moment, wenn ich sie nicht schon hätte, vermutlich nicht kaufen. Das würde ich mich nicht trauen. Kann aber auch ein Fehler sein. Ich weiß nicht. Halten tue ich sie auf jeden Fall und setze darauf, dass sich dieser Wert in der Tat auch nochmal spürbar steigern kann, weil, wie gesagt, auf Basis der Schätzungen für die nächsten Jahre und im Grunde auch schon für dieses Jahr, ja, also selbst wenn ich für dieses Jahr, für die Schätzung für das Jahr 2026 37.500 Won ein 10er KGV ansetze, also die Chancen in den nächsten zwei Jahren, wie ich sie bei Intel bereitwillig zugebilligt habe, nicht eingehe, dann lande ich bei einem Kurs von 375.000 Won. Das ist immer noch mehr als ein 50-prozentiger Aufschlag auf den aktuellen Kurs. Also von daher, wer da mit dabei ist, der hat wahrscheinlich auch gute Laune. Ich habe sie und das soll es zu Samsung gewesen sein. Hochtief ist eine Aktie, die ich im Immobilienaktiendepot allokiert habe. Und dort ist die Aktie dann in eine sehr, sehr hohe Gewichtung reingelaufen. Und ich habe im Dezember die ersten 20 Stück für damals 325 Euro verkauft und habe für die restliche Position eine, oder für einen kleinen Teil des restlichen eine Stop-Order angelegt bei 311. Aber wie das in der Vergangenheit bei so Sachen des Öfteren war, nachdem ich diesen Teilverkauf vorgenommen habe, stieg die Aktie erstmal deutlich und einen Monat später hatte ich dann schon ein deutlich höheres Stop-Level angegeben, nämlich bei knapp 341 Euro. Aber die Aktie stieg weiter, sodass ich dann Ende März einen weiteren Verkauf vorgenommen habe, der dann schon bei 370 Euro stattgefunden hat. 25 weitere Aktien sind damals rausgefallen. So, am 7. April konnte ich schon wieder eine weitere Stop-Order stornieren, weil der Kurs in neue Höhen nach oben getreten war und ich am 8. April dann in der Tat einen Verkauf bei 398 Euro vorgenommen habe. So. Und am Donnerstag, dem 30. April, wurde dann eine weitere Stop-Order bei 398 storniert und meine jetzt noch verbliebenen 15 Stück, hochtief, die notieren auf einmal durch weitere Kursanstiege bei 550 Euro. Naja, jetzt 546. Wenn wir hier mal auf die Monatschart blicken, sieht man, dass da in der Tat Anfang Mai nochmal was passiert. Und da gibt es ja bei Scalable jetzt immer diese kleinen Market Insights. Und da steht jetzt zum Beispiel, dass Hochtief die Rekordrallye fortsetzt. Und ja, das sehen wir ja selber, erstmals die Marke von 500 übersprungen. Mittlerweile ist die Marke von 550 auch übersprungen. Und das Ganze wird eben von der Fantasie getrieben, dass Hochtief verstärkt an Infrastrukturprojekten für künstliche Intelligenz und Digitalisierung wie Rechenzentren mitverdient und die Nachfrage da eben einfach weiterhin steigt und Hochtief als ein möglicher Fulfillment-Partner gesehen wird und ein Profiteur von neuen Aufträgen. Und bei einer Hochtief stellt sich die Situation im Chart eben ähnlich dar, wie eben schon bei einer Intel. Auch da ist es einfach so, dass es ein richtig krasser Sprung jetzt gerade ist, von den 450 ausgehend auf die 550. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, Nachrichten intensiver zu recherchieren. Von daher bleibe ich da auch erstmal an der, nennen wir es mal, ratlos Außenlinie und sage, okay, so schnell wird die Aktie wahrscheinlich jetzt nicht mehr deutlich zurückkommen, denn dieser Anstieg ist ja auch durch irgendwas ausgelöst und da sage ich jetzt eben auch, da passe ich den Stopkurs dann eben auch spätestens beim nächsten Depot-Update Anfang Juni an. Kann aber eben auch schon sein, dass das ein bisschen früher geschieht. Aber dieser Anstieg ist jetzt eben erst wieder 2 Tage alt und ja, auch da, also da würde ich mich auch schwer tun, beispielsweise den Stop-Kurs für einen Verkauf der Restposition jetzt bei 500 anzusehen. Und ja, das sollte dann auch vielleicht dann geschehen, wenn ich eine vernünftige Alternative in diesem Bereich habe für diesen Titel, der mir jetzt in der Tat etwas heiß gelaufen erscheint und der sicherlich bei einem der nächsten kleineren Updates auch nochmal eine Rolle hier spielen wird. Also von daher, das sind so die Entwicklungen. Und natürlich ist es schade im Nachhinein, dass ich diesen Anstieg auf diese 550 nicht mit der Gesamtposition mitgemacht habe. Aber die Depotgewichtung wäre mit der Gesamtposition eben einfach zu groß gewesen. Die Zielgröße im Immobilienaktiendepot für so eine Hochtiefposition liegt ja bei eigentlich so 6.000 Euro. Und jetzt ist diese im Grunde genommen mehrfach gestutzte Position schon wieder bei 8.500 Euro, liegt also schon wieder so an kurz vor der Grenze, wo dann im Grunde genommen auch wieder das nächste Abschmelzen notwendig wird. Denn wenn das Ganze so über 9.000 liegt, spätestens aber bei 12.000, ist ein Cut fällig, weil dann die Gewichtung in einem solchen Depot zu hoch wird. Und ja, da mag der ein oder andere wieder sagen, aber Gewinne lässt man doch laufen. Lass ich ja. Aber wenn sich so ein Wert verdoppelt hat und in der Gesamtportfoliokonstruktion eben irgendein Gewicht überschreitet, irgendwo muss ich einen Cut machen. Ich hatte in Hamburg bei einem, naja, ich muss eigentlich sagen, Ex-Potsdamer, das Vergnügen, dessen Hochtiefposition zu erfahren. Und der hat mir am Montag erzählt, da war der Kurs noch bei 460, dass er jetzt schon langsam hibbelig wird, weil er hat die Aktie schon eine ganze Weile und sie ist jetzt auf einen Depotanteil von 15% gestiegen. Also ich hoffe, du hast dann nicht sofort an dem Folgetag verkauft, aber selbst wenn, dann bist du auch schon zu einem spürbar höheren Kurs rausgekommen. Und am 5. war der Kurs schon ja in der Spitze bei 530. Und naja, aber so in dem Bereich, also wenn so ein Wert bei jemandem im Depot dann wirklich über 10% vom liquiden Nettovermögen ausmacht, dann wäre es zumindest bei mir so, dass ich mich mit dieser Gewichtung nicht mehr wohlfühlen würde. Und bei den 15%, ja, da habe ich dann schon mal ein bisschen schwerer geatmet und also zumindest mal aus meiner Position nahegelegt, das vielleicht mal zumindest auf 10% zu reduzieren und sich dann über A, die Gewinne zu freuen, sich B, nicht über die gezahlten Steuern zu ärgern und C, dann eben nach einer interessanten Neuanlage zu suchen. Und eigentlich hatte ich vor, zu der Uhrzeit, wo ich jetzt bin, nämlich 20.36 Uhr am 6.5., also am Tag, wo in 25 Minuten das Champions League Halbfinale Spiel 2 zwischen Bayern und PSG losgeht, eigentlich wollte ich jetzt aufhören. Aber ich habe dem Kollegen in Hamburg eben auch versprochen, dass ich ihm eine mögliche Alternative, zumindest für einen Teil des realisierten Hochtiefgewinns, zeigen würde. Nämlich ein Unternehmen, was bei EchtGeldTV schon verschiedentlich besprochen wurde, was aber in der Vergangenheit mir immer zu teuer war. Da ist ja dann immer auch diese Theorie, ja, dass bestimmte Unternehmen ihren Preis haben und das stimmt ja auch. Wichtig ist vor allen Dingen auch zu realisieren, dass sie diesen Preis eben nicht immer und nicht für immer haben. Denn bei vielen Unternehmen ist es irgendwann so, dass sich aus verschiedenen Gründen manchmal diese hohen Multiples auf einmal verändern und zu gar nicht mehr so hohen Multiples abschmelzen. In diese Kategorie fällt ja nicht nur die Microsoft-Aktie, sondern in diese Kategorie fällt auch ein deutsches Unternehmen, euch bekannt als CTS Eventim. Ich spreche hier von einem Unternehmen, das europäischer Marktführer im Ticketing und zweitgrößter Konzertveranstalter der Welt ist. Die verkaufen jedes Jahr 300 Millionen Tickets in mehr als 30 Ländern über eigene Systeme. Sie haben dabei zwei Segmente, nämlich zum einen Ticketing und zum anderen Live-Entertainment. Da führen sie dann sogar eigene Tourneen oder auch Festivals wie Rock am Ring oder Rock im Park durch und führen sogar eigene Arenen, zum Beispiel in Mailand. Kommen wir gleich zu. Der Hebel für das Unternehmen ist zum einen in den hochmargigen Ticketgebühren. Wenn man dann selber was veranstaltet, dann ist natürlich mehr von der Marge bei einem selber. Da hat man dann so EBITDA-Margen, also Adjusted EBITDA-Margen von jenseits 40%. Und ansonsten hat man eben noch das Thema Konzertpromotion, wo man über die eigene Plattform was laufen lässt. Das ist dann eben umsatzstark und ein bisschen, nicht nur ein bisschen, deutlich margenschwächer. Eine dritte Komponente, und die ist dann ganz spannend, weil darüber mal eben eine Milliarde an Cash bei CTS Eventim landet und damit natürlich mit den neuen Zinsen, die es ja jetzt wieder gibt, auch ein zusätzlicher Gewinnfaktor ist, bekommt das Unternehmen, was man bei Versicherungen Float nennt. CTS vereinnahmt die Ticketpreise, insbesondere bei den eigenen Veranstaltungen, und leitet eben das Geld erst dann an die Künstler weiter, wenn die auch ihre Leistung erbracht haben. Wenn ihr also, keine Ahnung, für Bryan Adams im kommenden Jahr irgendein Ticket kauft und das schon heute bezahlt, kriegt Kollege Adams und sein Team dieses Geld erst, wenn er dann das entsprechende Konzert gespielt hat. Von daher gibt es eine Diskrepanz zwischen der Auszahlung und CTS Eventim schiebt so etwa eine Milliarde an Cash vor sich her und kann das zumindest zu geringen Zinsen dann eben auch anlegen, sind aber dann eben auch 20 Millionen im Jahr oder wenn Sie ein Scalable-Konto haben dürften, geht ja nicht, ist ja ein Unternehmen, dann wären es sogar 2,5%, also 25 Millionen Euro. Wie nun aber ihr die Videozuschauer an dem eingeblendeten Chart sehen könnt und dem Podcast-Zuhörern erzähle ich es auch, hat sich die Kursentwicklung in den letzten Monaten nicht so besonders positiv dargestellt. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie zum Beispiel knappe 50% verloren. In der Spitze lag sie bei einem mehr als 50%igen Kursminus. Und von den alten Multiples, die eine CTS mal hatte, naja, da ist nicht mehr so viel übrig. Wenn wir uns die Zeit vor Corona anschauen, dann war es so, dass das Unternehmen von mittleren 20er KGVs in hohe 20er, dann in 30er, in der Spitze auch in 40er KGVs reingewachsen ist und mir damit eben zu teuer war. Und das ging dann eben trotz schneller Rückkehr in die Gewinnzone auch im Jahr 22 so weiter und war dann eben immer noch so, dass ich mich in 23 und 24 auch mit den Ausblicken nicht so richtig wohlgefühlt habe und nicht davon überzeugt war, dass jetzt ein guter Punkt zum Kauf wäre. Trotz eines tollen Gastes wie Tim Schäfer, der diese Aktie ja schon sehr, sehr lange bei sich im Depot hat. Aber er macht ja Buy and Hold extrem, also passt dann Depotgrößen nicht an und ist vielleicht jetzt auch in der Situation, bei dieser Aktie selber nachzukaufen. Das ist KGV, beträgt auf jeden Fall im Moment knappe 18 und die Schätzungen sehen wie folgt aus. Für das Jahr 26 werden 3,15 Milliarden Euro Umsatz erwartet. Man hat in 2025 das erste Mal mehr als 3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Für 27 sind es dann 3,3. 28 und 29 werden mit 3,5 und 3,8 beziffert. Der Gewinn pro Aktie, der soll nach einem Rückgang im Jahr 2025 wieder auf 3,40 Euro steigen, 26 und bis 2029 auf 4,45 ansteigen. Die Gewinnschätzung für 27, 28, 29, die sollen uns hier nicht so zentral interessieren. Sie geben nur eine ganz interessante Zwischeneinsicht. Denn dadurch, dass wir den Zeitraum von 2022 bis 27 schon mal haben, haben wir ein erwartetes Gewinnwachstum ausgehend von 2027. Und dadurch, dass wir 29 auch haben, haben wir weiterhin eine 5-Jahres-Gewinnschätzung ausgehend dann eben von 24 bis 29. Das ist insofern ganz spannend, als dass das fünfjährige Wachstum 22 bis 27 bei 11,6% liegt, von 24 bis 29, aber nur bei 6,3. Und genauso verhält es sich auch bei den Gewinnen. Von 22 bis 27 steigt der Gewinn von 1,70 auf 3,75, entspricht einem Zuwachs von 17,1% pro Jahr. Wenn man jetzt aber sieht, wie sieht es von 24 bis 29 aus, da sind es 3,29 auf 4,45. Das ist immer noch ein Anstieg. Aber ihr merkt schon, es schwächt sich ab, auch in der Erwartungshaltung. Das heißt, 6,2% erwartetes Gewinnwachstum, von dem wir jetzt eben ausgeben, was wir als jetzt gesetzt fühlen können. Also da merkt ihr schon, da hat sich ein bisschen was geändert. Und das hängt damit zusammen, dass es in den letzten Wochen ja wirklich ein paar negative Nachrichten gab, die in Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 25 lagen. Denn mit Veröffentlichung der 2025er Zahlen gab es eben auch eine Guidance für 2026 und daraufhin haben die Analysten auch ihre Schätzungen angepasst für die Jahre darauf, was in dem geringer werdenden Wachstum resultiert, was erwartet wird. So, also Umsatz und Adjusted EBITDA sollen eben nur auf bzw. leicht über Vorjahresniveau liegen. Das wird intern definiert als so ein 0-5%iges Wachstum. So, der Bloomberg-Konsens hatte zu 11 einmal noch bei 11% Wachstum gelegen. Also im Grunde genommen das, was ich euch gerade schon gesagt habe, dass das Wachstum im Grunde genommen aus der Vergangenheit genommen und fortgeschrieben wurde und jetzt eben runtergenommen wird von 11-17%. Auf, runter, auf 6% im Moment. Vielleicht geht es dann auch noch ein bisschen weiter runter. Aber ich hatte ja den Zeitraum bis 29 abgetragen. So, und das ist eine sehr, sehr klare Diskrepanz zwischen der bisherigen Erwartungshaltung und dieser neuen Ansage. So, das Zweite war, dass man davon gesprochen hat, dass ein langjähriger Ticketing-Vertrag ausläuft und mit dem waren Vorauszahlungen verbunden. Und das wurde beschrieben als ein Structural Income Change. So. Und die Höhe dieser Effekte werden aus Vertraulichkeitsgründen nicht genannt. Und wer eigentlich dieser Partner ist, wurde auch nicht genannt. Also wir haben da auf einmal ein Blackbox-Element. Das war das zweite Ding auf der Analystenkonferenz, was nicht so richtig gut ankam. Und dann hatte ich ja gesagt, dass CTS Eventim auch eigene Arenen betreibt, eigene Veranstaltungsstätten, unter anderem, wie in diesem Video zu sehen ist, die Arena Milano oder, wie man korrekt sagen muss, die neue Mehrzweckarena Unipol Dome Milano Santa Giulia. Die Fertigstellung, die ihr hier im Zeitraffer ein bisschen verfolgen könnt, hat rund 400 Millionen Euro gekostet. So, dann werdet ihr genauso wenig Ahnung haben wie ich, wie teuer so eine komische Arena ist. Aber eine Sache wurde eben klar. Das war etwa das Doppelte dessen, was man sich vorher an Budget gesetzt hatte. So, das hat zur Folge, dass die Abschreibungen logischerweise höher sind, weil wenn ich von 400 Millionen auf Zeitraum X abschreibe und nicht mehr auf 220 oder 250, dann steigen logischerweise die Abschreibungsraten. Das ist das eine. Das andere, ich brauche möglicherweise auch länger, bis sich das Ganze amortisiert, weil wenn ich vorher mit 200 bis 250 Millionen an Refinanzierungsaufwand geplant habe und jetzt auf einmal 400 habe, brauche ich ja länger, um die Kohle zurückzuzahlen. Also länger anhaltende Zinslast, die obendrein auch noch höher ist und damit eben auch sofort auf den Cashflow wirkt. Wenn sowas einmal passiert, dann denken sich Analysten natürlich, ja, wenn es in Italien passiert, warum soll das in Wien, wo eine weitere Arena gebaut wird, nicht auch wieder passieren? Also hat man Angst vor Kostenüberschreitung. Naja, und da steht man im Moment. Und man steht im Moment bei dieser Arena, die heute am 6. Mai 2026 offiziell eröffnet wird, eben genau in dieser Situation. dass zwar heute das offizielle Eröffnungskonzert dieser Mehrzweckarena stattfindet, die wurde jetzt schon für die Olympischen Spiele genutzt, aber da noch unter dem alten Namen und jetzt heißt sie eben Unipol Dome. Heute ist da auf jeden Fall das Eröffnungskonzert und damit kann man jetzt eben anfangen, auch noch für andere Veranstaltungen Tickets zu kaufen. Und wenn man jetzt hier so durchblättert, dann bekommt man zunächst erstmal den Eindruck, also so richtig viel ist da ja noch nicht. Am 19. Juni ist was, dann ist wieder was am 5. September, also eine ganze Weile hin. Aber da muss man jetzt fairerweise auch sagen, vielleicht ist das eine oder andere noch gar nicht in die Buchungsmaschinerie hier eingespielt. Das ist auf jeden Fall die italienische Version von Eventim, wo man dann eben die Karten kaufen kann. Und ob man das nun hier macht oder hier, im Zweifelsfall ist es wichtig, dass es bei der Gesellschaft ankommt, um die es hier geht. Aber wie gesagt, Kostenexplosion, Arena Milano, ist die dritte Geschichte, die nicht so positiv ankam. Denn viertens ist man dann noch mit einer weiteren negativen Nachricht gekommen, nämlich der Dividendenkürzung. Der Vorschlag für die AV am 27. Mai 2026 beträgt nach einer Dividende von 1,66 im Vorjahr nur noch 1,44. Und man sieht hier eigentlich sehr, sehr schön, dass CTS Eventim in den Jahren 2010 bis 2019 die Dividenden dann schön erhöht hat, dann eben auch weiter erhöht hat. Hier gibt es einen kleinen Übertragungsfehler, deswegen lieber mal schnell der Umschwung auf finanzen.net. Für 2022 wurde die Dividendenzahlung dann wieder aufgenommen bei 1,06 Euro, stieg dann auf 1,43 und für 2024 auf 1,66. Und jetzt sind es eben 1,44 Euro. Und das kommt deswegen eben nicht so gut an, weil man eben auf der Investorenseite eine Stabilität der Dividendenentwicklung ganz gern hat. Ich ehrlicherweise auch nicht verstehe, warum man nicht zumindest eine Vorjahresdividende hier ausschüttet, um das zu signalisieren und dann eben auch die Zuversicht zum Ausdruck zu bringen, dass es mit den Gewinnen schon in die richtige Richtung geht. Also von daher, das war Punkt Nummer 4. Fünfter Punkt, der gestört hat und der dann eben auch mit der Dividendenkürzung einhergeht, ist, dass man trotz eines Rekordumsatzes es nicht geschafft hat, den Gewinn weiter zu steigern, sondern der Gewinn in der Tat nach unten ging. Also geringer ausfiel als im Vorjahr. Da sind dann eben auch ein starker Euro mit dabei gewesen und da ist auch eine Bewertung von Put-Optionen und ein Wegfall von Dividendenerträgen mit dabei gewesen. Da ist natürlich auch Mailand mit drin gewesen, aber trotzdem kommen ein paar Sachen zusammen, die dann insgesamt nicht so richtig gut ankamen. Und da muss man dann eben auch sagen, jetzt sind wir bei sechstens, es gibt dann eben auch so ein paar Schwächen in der Kapitalmarktkommunikation, denn die Pressemitteilung und der Geschäftsbericht enthielten in Bezug auf 2026 unterschiedlich interpretierbare Formulierungen. Und das konnte auf der Telefonkonferenz dann eben auch nicht so richtig ausgeräumt werden. Das war eben der erste Auftritt des seit Januar 26 amtierenden neuen CFO William Wilms. Und das war jetzt nicht so der ideale Erstauftritt. Und dann kommen wir zu siebtens, denn jetzt kommen wir zu der Reaktion der Analysten und da gab es dann reihenweise Kurszielsenkungen. Die bleiben zwar positiv, aber es ging schon ganz gut zur Sache. JP Morgan und Deutsche Bank halten bisher noch an den alten Zielen von 110 und 115 fest, aber Barclays kappte auf 98, Bernstein ging runter auf 94, die DZ Bank hat von 97 auf 73 gesenkt und Berenberg jetzt zuletzt auch noch von 115 auf 88. Das ist schon was. Und was hier eben auch so ein bisschen deutlich wird, also wir reden hier über Kursziele zwischen 73 und 115, das macht eben auch deutlich, dass man bei JP Morgan und der Deutschen Bank vielleicht gerade andere Prioritäten hat. Aber auch wenn wir diese 73 und 98 von Berenberg und Barclays sehen, ist es eben schon eine ganz ordentliche Spanne, die da mit reinreicht. Das schafft eben auch nicht gerade sofortiges Zutrauen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Es ist eben trotzdem ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und ich bin gespannt, wie spannend ihr dieses Unternehmen findet. Ich will jetzt heute ehrlicherweise keinen Kauf mehr durchführen. Nicht so sehr, weil ich nicht hinter der Idee stehe, sondern mehr, weil ich jetzt wirklich los will. Aber ich will euch zumindest noch das gesamte Setting kurz mit nennen und sagen, warum ich die Aktie im Moment interessant finde. Ich habe hier schon den Eindruck, dass das in der Kategorie Great Company gut reinpasst. So, Great Company at a fair price. Was wäre ein fairer Preis für ein solches Unternehmen? Ich habe hier mal angesetzt ein 18er KGV, was ich ja, also als wirklich als starkes Okay bezeichnen würde, würde bedeuten, dass bei den für dieses Jahr erwarteten 3,40 Dollar ein Kurs von 61 angemessen wäre. Wenn ich ein preiswertes KGV ansetze, dann bin ich so bei 15. 15 würde bedeuten 52,50 Euro. Oder ich sage, naja, billig wird es bei einem 12er KGV, vielleicht ist sowas ja auch mal möglich, kann auch sein. Dann bin ich bei 41. Aber eigentlich bin ich in der Situation, dass ich hier sage, ich habe eine tolle Firma, die in den letzten über 20 Jahren einen unfassbar beeindruckenden Track Record gebaut hat. Klar, man hat in diesem Business immer mal ein paar Schwankungen, aber solche Schwankungen können ja nützlich sein. Denn solche Schwankungen führen dazu, dass sich Multiples auch mal reduzieren. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie ihr mit CTS Eventum seht, werde jetzt aber euch mit dieser Hausaufgabe erstmal alleine lassen und bitten, dazu ein Feedback in die Kommentare zu schreiben, wie ihr die Aktie im Moment seht, wie ihr die Chancen, die Risiken, aber insbesondere auch vor dem Hintergrund des Track Records die aktuelle Bewertung und Zukunftsaussichten betrachtet. Ja, und dann freue ich mich jetzt auf ein hoffentlich siegreiches Bayern-Spiel und bin gespannt auf eure Einschätzung zu den heute besprochenen Werten und freue mich, wenn wir uns noch eine Woche später hier wiedersehen. Bis dahin, gesund bleiben, investiert bleiben. Bis bald bei EchtGeldTV.